Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Arwef,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin. Herzlich willkommen zu Bei Arwef. Hey, ach, sorry Eliane, ich muss nochmal anfangen.
Ach Karin, schon wieder.
Hey, ich mache es im Fall nicht extra.
Ja, sorry, aber wir können es meinen.
Ach, also. Also, ich finde es schön, dass du da bist.
Hey, ich finde es auch schön, dass du da bist. Wir haben heute das Thema Streit. Wir reden über Herausforderungen von Streit und aber auch von Chancen. Das Thema ist auch schon mehrfach gewünscht worden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich glaube, es ist allen Eltern bekannt, gerade von mehreren Kindern, aber auch Familie mit einem Kind, Streit mit anderen Kindern, in der Schule, in der Kita, es gibt es überall, oder auch Streit mit einem Partner. Konflikt bekommt einfach nochmal eine andere Dimension innerhalb der Familie. Karin, wie geht es dir manchmal so mit Streit bei euch in der Familie?
Ja, wie du es angesprochen hast, wir sind mehrere Personen in dieser Familie. Und da kommen immer wieder mal Konflikte auf. Ich würde sagen, als ich klein war, war sicher in der Autonomiephase so ein Peak erreicht, den ich extrem anstrengend gefunden habe. Da ist es um Rangordnung gegangen, um Gerechtigkeit und meins und deins und erste sein und gell, mit der unreifen Sprache sind Handgrifflichkeiten Methode der Wahl gewesen, um einen Streit zu schlichten oder zu lösen. Und heute können sie doch ihren Standpunkt verteidigen mit Wort. Sie können ihre Gefühle benennen, sie haben einen Perspektivenwechsel. Und da gibt es aber auch sehr heftige Diskussionen, die ja auch wiederum dazugehören im Rahmen von der Entwicklung, weil wir Teenagers daheim haben. Eliane, wie ist es bei euch daheim?
Hey, ich kenne auch sehr gut die Phasen, die du beschrieben hast. Und ja, das ist halt ein Streit unter Kleinkindern ist anders als jetzt ein Streit von 10, 11-Jährigen. Und ja, was ich belastend finde und gleichzeitig geht es eben eigentlich meistens um nichts, sind die Streit eigentlich wegen, in Anführungs- und Schlusszeichen, nichts. Und die scheinen für uns Erwachsene ja so, dass man nicht weiss, um was es eigentlich geht. Und für Kinder ist es aber trotzdem wichtig. Irgendetwas ist ja dahinter. Die kennst du sicher auch, oder? So die,
absolut.
Die Rangeleien, und die kommen so aus dem Nichts und du weißt gar nicht, wegen was jetzt die sind. Und da muss man dann immer schauen, was steckt so das Bedürfnis dahinter, oder? Da muss irgendetwas sein, was darunter ist, wo eigentlich relevant ist, weil eben, also du hast mich berührt oder ich habe das zuerst gesehen oder es ist meine erste Idee gewesen, ist ja eigentlich, so aus unserem Erwachsenenblickfeld, so für erste Dinge, ja wie nicht, ist ja nicht des Streits wert, oder? Und es sind genauso die Sachen, die aber häufig vorkommen bei Geschwistern.
Du sagst es, es ist für uns Erwachsene mit unserem Erwachsenen-Denken oft schwer zu nachvollziehbar.
Ja, ja.
Also eben das mit dem zuersten Liftknopf drücken ist ganz lang bei uns ein Thema gewesen. Und dort haben wir dann auch eine Regel müssen einführen, wo, bevor wir aus dem Haus gegangen sind, ist das besprochen und abgemacht gewesen. Da, wer jetzt drankommt, wer darf den Liftknopf drücken, wer darf innen den Knopf drücken, wer darf... Also, ich muss mir gerade selber so an die Stirn legen, wenn ich so zurückdenke. Und sie sind gleichzeitig so wichtig gewesen für ihre Entwicklung und auch wie mit Konflikt umgehen und auch wie das miteinander denn ist.
Ja, gell, du beschreibst es, also es fängt ja schon ganz früh an, oder, was die Gelegenheiten gibt, wo man das lernt. Und eben das Liftknopf drücken, das ist so ein typisches Kleinkind-Ding oder Türen aufmachen oder zuerst ins Auto einsteigen. Das sind so die ganz, ganz typischen Sachen. Und was ich jetzt gerade bei mir selber beobachte, ist, eben, dann sind die Kinder eigentlich schon grösser und man hat damals das Gefühl, man hat das früher eigentlich wie gelöst gehabt und die Sachen kommen ja dann trotzdem immer wieder. Und dann denkst du so, das müssten wir doch jetzt drüber gewesen sein, haben wir doch schon mal besser im Griff gehabt und dann gibt es gleich wieder die Reibereien. Aber es geht ja dann eben auch darum, was ist unter diesen Reibereien und so ein grosses Ganzes gesehen.
Also ein kleiner Spoiler, der Streit bleibt, wenn wir ehrlich sind. Ändert sich an Themen.
Ja. Oder? Ja, und klar, die Fertigkeiten mit dem Streit umzugehen, die werden auch anders. Da gibt es mit der Zeit auch andere Bewältigungsstrategien, die Kinder entwickeln. Aber herausfordernd bleibt es ja. Aber warum ist es eigentlich so schwierig für uns Eltern, das auszuhalten? Das habe ich mir überlegt. Oder? Und eben jetzt, gerade wenn es die eigenen Kinder sind, die streiten, wenn man zwei oder noch mehr hat, dann glaube ich, liegt es daran, dass man ja zu beiden eine Bindung hat. Oder man liebt sie beide und, oder alle. Und man will ja, dass sie es gut haben miteinander. Oder? Und man will auch nicht eben irgendwie in eine Rolle hineingezogen werden, wo man muss sich entscheiden muss.
Du sprichst etwas total Wichtiges an, wo ich mich drin gefunden habe, wo unsere ersten Kinder, Zwillinge, 18 Monate alt waren und mit Bissen, Kratzen, Haar ausreissen, büschelweise teilweise, ich mich in eine Rolle wiedergefunden habe vom Richter und Schiedsrichter und somit auch ein Täter oder Opfer vor mir hatte. Und ich das Denken total falsch empfunden habe. Also einerseits in Täter-Opfer-Denken und andererseits, dass ich in die Rolle gepresst wird. Das hat mir nicht, also ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Und ich habe gefunden, das müsste man irgendwie anders regeln. Und das geht doch auch anders. Und auch mein Gerechtigkeitssinn und auch meine Empathie, die du gerade vorher angesprochen hast, hat es definitiv triggert, wenn du so willst. Und halt auch gesehen, hey, der, wo ich sage jetzt, im Sandkasten Schäufele weggenommen hat dem anderen, das ist nicht der Täter, der hat vielleicht eben sein Schäufele verteidigt, oder? Und hat ja auch das Recht dazu, das mit dem Meins und Deins. Das ist ja etwas vom Ersten, wo im Kleinkindalter noch muss etabliert werden. Prinzipiell ist ja alles meins und das andere Kind findet auch, das ist meins und das mit dem Teilen kommt ja so viel später.
Ja.
Und ich denke, was sicher noch wichtig ist, und da kannst du auch noch aufbrösmeln, behaupte ich jetzt einfach mal, Elian, weißt du, so die Rollen, die es gibt und was ist eigentlich dahinter und was ist vielleicht auch eine Falle, die wir als Eltern reintappen können.
Ja, also eine Falle ist definitiv, das habe ich vorher schon gedacht, wo du es eben gesagt hast, wo du es benannt hast mit dem Täter-Opfer. Das passiert ja ganz, ganz vielen Eltern. Und das ist auch ein Stück weit natürlich und verständlich, weil, eben wie gesagt, es tut einem weh, es stresst einem, wenn die zwei Lieben, die man hat, irgendwie sich miteinander streiten. Und man sucht ja nachher eine Lösung. Und unser Hirn ist so strukturiert, dass es gerne Kategorien bildet. Oder? Da haben wir dann Täter und Opfer und Stärker, Schwächer. Bei eben das ältere Kind und das jüngere Kind vernünftig sein und halt noch, ja, sie ist halt noch klein. Oder? Also so kommen auch schnell die Rollen. Und selbst wenn man jetzt eben Mehrling hat, zwei sind gleich alt, dann auch dort gibt es manchmal vielleicht ein bisschen grösseres oder ein bisschen stärkeres Kind, oder? Und dann wird das schnell zum Täter gemacht und das andere ist irgendwie so ein bisschen das Opfer. Und das mag ja sein, dass es tatsächlich in Realität so ist, dass das eine Kind immer ein bisschen handgreiflicher ist oder beißt oder irgendeine Strategie gefunden hat und das andere häufiger brüllt. Nur ist es als Eltern wichtig, dass wir da einen Schritt zurückgehen und ein bisschen reflektieren und nicht die Rolle noch verfestigen, indem wir das auch noch so benennen und die zwei Kinder auch noch behandeln wie Täter und Opfer. Weil beide Kinder haben Bedürfnisse, wenn es um einen Konflikt geht. Du hast vorher irgendein Schäufeli im Sandkasten erwähnt. Ich meine, das ist an sich einfach mal ein Schäufeli. Zwei Kinder hat es da und die wollen beide mit dem Gleichen spielen. Und an dem Bedürfnis ist an sich ja nichts schlecht. Da ist nichts falsch dran, etwas zu wählen und dann sich zu bemühen, das zu bekommen. Nur eben, es gibt dann halt die Option oder häufig das Verhalten, dass dann ein Kind sich mit einfach hergeht, wegreisst oder vielleicht sogar noch merkt, wenn ich das andere Kind wegschupfe, dann komme ich zum Ziel. Und dann hat es halt schnell irgendwie das Label vom Täter. Kein Bedürfnis ist da schlechter, oder? Es ist dann letztlich das Verhalten vom einen Kind, wo nicht erwünscht ist, oder? Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Kinder lernen, dass sie mit Gewalt zum Ziel kommen, weil das ist der falsche Weg. Und da ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern beizubringen, den Unterschied zwischen Gefühl und Bedürfnis und dem Verhalten, oder? Es ist nichts falsch daran, etwas zu wählen, aber es ist nicht okay, das mit Schlagen, Beissen, Schupfen oder Ähnlichem durchzusetzen.
Weißt du, das mit den Emotionen spiegeln, was du sagst, das habe ich dann als Erwachsene meinem Kind gegenüber gemacht, dass ich gesagt habe, Gefühl benennen, weißt du, ich sehe, dass du traurig bist, ich sehe deine Augen, da kommen Tränen aus, ich sehe deinen Mund, geht runter. Also, dass mein Kind die Anerkennung bekommt von mir.
Dass du seine Gefühle validierst, wie man ja so schön sagt.
Validieren, genau. Und gerade bei so kleinen Kindern ist das ja ganz, ganz wichtig, dass sie richtig sind mit ihren Gefühlen, dass die nicht abgewertet werden oder falsch gemacht werden oder wegrationalisiert, oder es ist nicht so schlimm, oder wie auch immer. Aber ich für mich habe gewusst, hey, ich möchte mein Kind in dem Moment emotional begleiten, wenn es noch so klein, noch so jung ist.
Ja, du sagst etwas ganz Wichtiges, oder? Gefühle sind nie falsch, und das Kind selber weiss ja noch gar nicht, was es da fühlt. Das kann es noch nicht benennen, und das ist so wichtig, dass wir das Gefühl benennen. Und eben Täter und Opfer sagen immer in Anführungs- und Schlusszeichen, oder auch vom Täter das Gefühl benennen. Sagen, du bist frustriert, gell? Du hast das Schäufeli Welle. Dass man das Bedürfnis da auch sieht und sieht, dass er Frust gehabt hat. Und an diesem Frust ist an sich nichts schlecht. Und der darf sein, das ist verständlich, das ist verständlich. Und dann kann man da reingehen und probieren, eine Lösung vorzuschlagen, eine Lösung zu finden für die Kinder. Oder? Und wir reden jetzt natürlich wirklich von Kleinkind, gell? Du hast vorhin gesagt, bei dir 18 Monate. Oder, und das geht eigentlich bis 3-jährig. Also natürlich ist nicht genau der Geburtstag der Cut-off-Tag, aber so plus minus sagt man das halt. Oder? Das Kind unter 3 Jahren sind gar noch nicht in der Lage. Das fängt dann erst an, dass die dann in die Lage kommen von ihrer Entwicklung her, dass sie sich in die Perspektive vom anderen Kind können versetzen. Und das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen erklären, was da damit gemeint ist. Oder? In die Perspektive hineinversetzen von meinem Gegenüber heisst, dass ich kann realisieren, wenn ich das wegnehme, ist die andere traurig. Und das können Kinder unter 3 noch nicht. Du hast es vorher angesprochen, oder? Wenn es Babys und Kleinkinder, das ist ich, oder? Das ist die Identifikation mit sich selber ist da noch so hoch. Da ist es noch kein Verständnis. Das ist wirklich neuronal von der Entwicklung her noch nicht möglich. Dass es da auch noch andere gibt, die auch Bedürfnisse haben, sondern da bin ich. Ich habe jetzt gerade erst mal, als Baby, ich habe jetzt gerade erst mal gemerkt, dass ich nicht meine Mutter bin, oder? Das ist Autonomiephase. Ich bin ein Wesen und andere Wesen sind auch noch rum. Aber nach wie vor, in diesem Alter, sieht das Kind sich selber im Zentrum. Also, die haben noch das egozentrische Weltbild. Und damit zusammenhängt halt auch, ich sehe etwas, ich will etwas, ich hole mir das, oder?
Und ich habe das Recht dazu, das ist ja
noch. Das Recht, ich glaube, so etwas fragt sich ein Kind gar nicht, das macht eben einfach, es ist ja noch gar nicht, wir Erwachsenen, die es probieren zu interpretieren, oder? Aber so weit denkt ja ein Kind eben noch gar nicht, weil es noch gar nicht merkt, dass andere Wesen auch Bedürfnisse haben.
Und das ist der Punkt, wo dann Streit entsteht, genau, und Konflikt.
Genau. Und das ist auch zum Beispiel zu viel verlangt, wenn man jetzt einem 2-Jährigen sagt, du musst teilen. Das Kind ist schlicht noch nicht in der Lage, ein Konzept von Teilen zu verstehen. Und natürlich muss man im Endeffekt teilen, weil vielleicht hat es halt nur irgendwie einen Tretbacker zum Fahren auf dem Spielplatz. Und natürlich muss man sich dann abwechseln. Aber das sind die Erwachsenen, die das dann irgendwo anleiten müssen, einen Rahmen und Regeln vorgeben, sodass die Kinder können in Anführungszeichen teilen, aber aus sich selber raus könnte das noch nicht verstehen und noch nicht entwickeln. Aber der Rahmen, den wir vorgeben, der ist ja eben gerade genau so wichtig, weil an dem kann man es ja dann eben lernen und sich daran orientieren, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich vielleicht dafür zwei Runden drehen und dann muss ich absteigen und dann fährt jemand anders. Und dann hat das Kind vielleicht Frust, aber mit diesem Frust darf es ja dann eben genau halt auch lernen, klarkommen. Und das führt ja dann einem auch dorthin, um irgendwann das Verständnis entwickeln, was geht in meinem Gegenüber vor und was ist wenn. Oder dass diese Perspektive übernommen dann kann gelernt werden.
Wir haben es ja jetzt beide angesprochen, es kommt so aufs Alter vom Kind. Und wenn du unterschiedliche Alter hast und wenn du, wie in unserem Fall, auch Kinder im gleichen Alter hast, Entwicklungsalter hast, da ist auch für uns Eltern sehr herausfordernd, oder?
Damit umgehen. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist immer wieder das Thema und das bin ich auch immer wieder gefragt worden in Beratungen und ich habe keine Studie dazu gemacht, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen sagen darf, dass es in dieser Phase jetzt einfach viel Mehrling, Zwilling, Drilling, dass es dann schon halt zu mehr Streit kommt, oder? Oder dass die Streit einfach eine andere Qualität haben, weil die Kinder halt eben, wie du gesagt hast, das gleiche Entwicklungsalter haben. Und das, ich finde, das macht es schwieriger, manchmal eine Lösung vorzugeben. Oder man kann, wenn man ein älteres Kind hat, wir haben ja vorhin gesagt, die Einteilung in du bist schon älter und du musst Rücksicht nehmen, die ist auch nicht gut, oder? Wenn das immer der Fall ist. Aber man kann doch ein älteres Kind vielleicht irgendwie anders abfangen, man kann es einbinden in eine Tätigkeit, oder man kann ihm wie eine andere Aufgabe geben, wenn die Geschwister miteinander Streit haben, man kann sagen, man kann irgendeine Aufgabe geben, dass es schon mal tut etwas vorbereiten, oder dass es einem schon mal etwas hilft und das Kleine dann die einfachere Tätigkeit kann machen, oder? Also da kann man beiden irgendwie Beachtung schenken. Und ja, bei den Gleichaltrigen ist es dann halt manchmal wirklich schwierig, wenn es gerade um einen Gegenstand oder um die gleichliche Tätigkeit geht. Also so habe ich das erlebt.
Es ist das gleichzeitig, oder? Das funktioniert einfach rein physikalisch einfach nicht. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Kinder die gleiche Aufmerksamkeit und auch Emotionsregulation anbieten. Das geht nicht, wenn du allein bist. Oder da sind wir ja auch immer wieder angestanden. Und auch wenn du mehrere Kinder hast.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich habe der letzte Konflikt, sage ich jetzt mal, der mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt, ich bin mit den Jungs allein nach London gegangen. Und ich habe dort gemerkt, wie sehr sie verunsichert sind in dieser neuen Grossstadt mit massiv vielen Leuten, mit sehr viel Eindrücken, mit Lärm. Und sie sind sehr, ich sage jetzt mal, Mami-zentriert worden.
Haben mega viel Orientierung an dir gebraucht.
Ja. Und ich habe mich sehr ein bisschen an mir gerissen gefühlt, von drei Seiten. Und irgendwo bin ich ja auch noch gewesen. Und dann hat es auch den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, hey, stopp. Ich bin eine Person und ihr seid zu dritt. Ich kann nur nacheinander. Jetzt musst du warten und auch du und der Dritte ist jetzt dran und dann eins nach dem anderen. Weißt du, ich kann das jetzt so in Wort sagen und ich kann auch meine Gefühle benennen und ich habe ja auch ihre Bedürfnisse erkannt. Und der Weg, den wir aber gemacht haben, bis wir dort hergekommen sind, also ein Wort, wo mir da in den Sinn kommt, ist eben die Frustration aushalten von meinen Kindern. Also sie durch den Frust begleiten, sie müssen warten, sie sind jetzt nicht der Erste oder sie sind enttäuscht, was auch immer. Das ist ja auch für mich als Elternteil ein Prozess, den ich muss lernen, damit umgehen und lesen können und vielleicht auch präventiv vorgehen oder auch eben einen Ausflug vorbesprechen und so weiter und so fort. Aber es heisst, wir haben das müssen alles erleben, oder? Das sind ja alles Übungsfelder, wenn du so willst. Auch für mich als Mami oder als Vater. Hey. Und glaub mir, ich bin so oft reingerannt. Und habe gefunden, okay, das ist jetzt ein Learning gewesen, das nächste Mal mache ich es anders.
Ja,
wie siehst du das? Oder was
ploppt bei dir? Ja, absolut. Ja, mir ist gerade nur durch den Kopf gegangen, weil du gesagt hast, den Frust aushalten, da ist mir noch etwas durch den Kopf gegangen. Oder einfach, dass wir den, als Eltern den Frust haben, dass wir unseren Kind ja manchmal einfach keine Lösung können bieten, oder? Es gibt ja nicht immer eine objektiv, real, richtige, faire Lösung. Mhm. Und diesen Frust müssen wir dann auch aushalten. Und da sind wir doch auch wieder bei den Themen Bindung und Autonomie. Mhm. Weil das sind unsere Kinder, oder? Ich meine, die haben wir auf die Welt gebracht und die sind total abhängig von uns. Und als Säugling ist man sich so nahe und wir haben das so nahe eins zu eins auf die Bedürfnisse reagiert. Und es hat uns ja letztlich auch ein Gefühl von Selbstbestimmung und Autonomie gegeben, wenn wir haben können, die Bedürfnisse von diesen Kindern abholen. Mhm. Oder? Dann ist man wieder irgendwie eine Einheit gewesen, dann ist es wieder wie, hat sich es wieder gut und wohlig angefühlt und sicher in der Bindung. Und sicher vor allem. Oder? Mhm. Du kannst Sicherheit geben und bist in der Bindung und wenn die Kinder eben grösser werden und dann so kiffeln und einfach den Frust haben und dann macht das eben auch etwas mit unserem Bindungsempfinden und mit unserer Autonomie. Ich glaube, mit beidem, oder? Wir können wie, und Autonomie ist immer, hat auch mit Kontrolle zu tun, oder? Wir haben es dann nicht im Griff, mhm. wenn die kiffeln. Das ist dann schon mhm. wie ein Defizit, das wir quasi gefühlt empfinden, weil wir das nicht lösen können. Und gleichzeitig fühlen wir uns ja auch in der Bindung bedroht. Ich habe vorher nicht nur die Bindung unter den Kindern angesprochen, weil sie sich lieben, oder? Aber es ist so komplex, oder? Und wir nehmen das dann halt auch auf und fühlen uns in unserer Bindung oder auch nicht mehr ganz sicher, unterbewusst. Mhm. Das ist nicht etwas, was wir uns bewusst überlegen, aber das ist mir jetzt so klar geworden bei deinen Schilderungen. Mhm. Und wie sich das halt eben auch verändert von Baby über Kleinkind, Kind, Teenager-Zeit.
Genau, und die Themen kommen immer wieder. Mhm. Je nach Alter vom Kind können sie einen anderen Grund haben, aber das Thema, wie du gesagt hast, das Bedürfnis, das dahinter steckt, bleibt dann oft das Gleiche. Oder wir sind vielleicht, hoffentlich dann auch ein bisschen geübter drin, um das Bedürfnis zu erkennen. Mhm. Oder? Weil es ja. ist ja eigentlich eine Dysbalance, oder? Meine Bedürfnisse werden nicht gedeckt, nicht gesehen, nicht anerkannt, mhm. nicht gestillt, oder? Das ist, glaube ich, mhm. ein grosser Punkt. Also,
ja, also
weißt, ich kann jetzt gerade so müssen daran denken, wenn ich im Zug sitze und es ist poppenvoll und dann tut jemand seine Tasche auf meine Schultern ablegen, nicht aus Absicht, weil es einfach so mhm. eng ist. Mhm. Dann hätte ich die Möglichkeit zu sagen, ich könnte beleidigen. Mhm. Und was soll das? Und ein riesiges Herz machen. Oder ich mit meinem reifen Frontallappen kann einen Perspektivenwechsel machen und sagen, ah, die Person macht das höchstwahrscheinlich nicht mit Absicht, weil sie so voll ist und jetzt berührt halt die Tasche meine Schultern. Und, mhm. Oder? Als Beispiel. Und dann kann ich freundlich und höflich, was in unseren Kulturkreisen so auch G ist, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was Streiten angeht und Streitkultur,
ja.
dann darauf hinweisen, Entschuldigung, Ihre Tasche drückt auf meiner Schulter, können Sie sie auf die Seite nehmen. Mhm. Das wäre dann deeskalieren zum Beispiel, das gehört ja auch noch zu Streiten dazu. Mhm. Und auch da mein Bedürfnis, ich brauche Platz, oder? Mhm. Ich möchte meinen Raum haben, also gut, es geht in einem gestossen, gefallenen mhm. Verkehrsmittel, also nochmal hinblickend auf London, wir sind so oft in der Tube einfach wie Ölsardine gepresst gesehen und das habe ich im Fall
ja, das verursacht auch Stress, gell? Das sind dann noch wieder richtig. Andere Faktoren, die dazukommen und wo es den Leuten nicht wohl ist, eben wo man sich in seiner Autonomie mhm. eingeschränkt fühlt und dann, das kenne ich auch, kommt man gerade irgendwie Skigondel in den Sinn oder so, wo sich unsere Kinder ankeifen und du findest so schnaufen, ich meine, ich finde es auch nicht cool, ich wollte auch nur noch da raus einschnaufen, ausschnaufen, warten, bis wir draußen sind, oder? Und dann haben sie noch das Gefühl, du hast mich berührt, und dann gesagt, ja, wir berühren uns hier alle.
Weißt du, wir können ja jetzt darüber lachen, gell?
Ja, ja, nein,
aber es ist so,
genau.
Muss das genau. jetzt sein?
Ja, ja, also das hat so viel mit der Selbstbestimmung und Autonomie auch zu tun, oder? Und eben nochmal, ich glaube, es geht, sind immer die Dimensionen, oder? Man hat die Kinder, die miteinander streiten und gleichzeitig macht es eben auch noch etwas mit uns. Weil man dann eben auch häufig das Gefühl hat, und das ist einem nicht bewusst, aber man hat häufig das Gefühl, man hat es nicht im Griff. Ja. Oder? Warum streiten die? Was habe ich gemacht? Was soll ich machen? Was muss ich machen? Und da sind wir ja auch bei einer Frage, die immer wieder gestellt wird, eben, ja, wie fest muss ich denn eben eingreifen in Konflikt? Mhm. Und ich glaube, wir haben es schon besprochen, aber ich will es gleich nochmal deutlich sagen, oder? Bei Kleinkind ist es wichtig, in den Streit einzugreifen, oder? Und den zu begleiten. Und eingreifen heisst nicht, ein Täter und ein Opfer machen und da einfach darüber hinweg sein Urteil zu sprechen. Eben, es ist wichtig, dass man dort stoppt und eingreift und für Sicherheit sorgt für beide Kinder. Und dass man nicht einfach Kind laden machen, weil im ungünstigen Fall, wir haben es schon von dieser Rolle vom Täter und Opfer gehabt, dass, wenn man das einfach laden laufen, dann merkt das Kind, das vielleicht haut oder beißt, ich komme zum Ziel mit dem. Und es wäre ein Trugschluss, einfach zu erwarten, ja, das andere Kind lernt sich dann schon zu wehren. Das kann sein, es kann aber auch nicht sein. Und das ist in der Psychologie, das ist einfach Konditionieren, oder? Und wenn ich einen Erfolg habe mit einem Verhalten, wenn ein Kind merkt, ich haue zu und dann habe ich das, was ich will, dann macht es das nächste Mal wieder. Und nicht, weil es ein böses Kind ist. Wie gesagt, da ist es noch nicht reif, das zu verstehen. Sondern es merkt einfach, ich zeige ein Verhalten und komme damit zum Ziel. Und wenn wir da nicht eingreifen und das Verhalten stoppen oder umlenken, kann sich das einfach verfestigen. Und dann zieht sich das halt noch mehr in die Länge. Und das ist ja nicht das, wo man will, dass jemand merkt, dass er mit einem aggressiven Verhalten zum Ziel kommt. Sondern wir wollen dem Kind lernen, ihre Gefühle zu benennen und ihre Bedürfnisse zu benennen und zu sagen, was sie möchten.
Und genau so das andere, weißt du, es gibt ja auch die Kinder, die habe ich auch oft in der Therapie gehabt, weißt du, wo, ich sage jetzt einfach, verschupft werden.
Ja, die müssen lernen, Stopp sagen, oder?
Die müssen lernen, Stopp und ihre Stimme erheben lernen. Das ist genauso wichtig für Streiten.
Absolut, absolut. Dass man eben auch sagt, sich abgrenzt, dass man sagt, wenn eine Grenze von einem überschritten worden ist, wenn man sich bemerkbar macht. Ja.
Die eigene Integrität wahren. Mhm. Und das sind ja Sachen, wo, wir haben es ja auch schon in unserem in der Folge von der bedürfnisorientierten Erziehung geredet gehabt, darüber, was sind Bedürfnisse und was ist wichtig, dass, wie wir auch vorher du sehr schön erwähnt hast, erklärt hast, zuerst kommt das Ich und was ist für mich wichtig und für sich dann auch können einstehen und dann kommt der Perspektivenwechsel, was haben die anderen für Bedürfnisse und dann kommt und so weiter und so fort. Das sind ja alles Prozesse, das bauen wir ja auf im Laufe der Jahre. Und so entwickelt sich dann auch der Streit oder Konflikt, sage ich jetzt einmal. Was habe ich in meinem Alter zur Verfügung? Wo stand ich in meiner Hirnreifung? Was habe ich für Tools? Und dann geht es weiter. Was habe ich für ein Übungsfeld bekommen? Wie ich damit umgehe? Und halt auch, was für Vorbilder ich habe? Ja. Bin ich lösungsorientiert oder einfach ja, kann bekommen, was ich möchte, in Anführungszeichen. Das sind ja auch so noch verschiedene Sachen. Und, also weisst, ich habe ja dann auch als Elternteil mit unterschiedlich alten Kindern. Die habe ich ja auch, ja nicht nur gleichaltrige Kinder, sondern auch unterschiedlich alte Kinder. Und dort war dann auch gewesen, ja, ich wollte ja gerne gerecht sein, aber bin ich das denn auch? Und ganz ehrlich, ich kann es im Fall nicht immer.
Hey, ja, das ist ganz etwas Wichtiges, was du sagst, das Thema Fairness und ich will alle meine Kinder gleich behandeln. Und das höre ich immer wieder. Und ich glaube, wir müssen da alle enttäuschen, das geht nicht.
Ich glaube, von dem, Spoiler.
Ja, von dem Anspruch müssen wir uns verabschieden. Und was ich viel schöner finde, als meine Kinder gleich zu behandeln, ist, wenn man so die Haltung einnimmt, hey, ich probiere jedem Kind das zu geben, was es braucht.
Genau.
Und das ist bei jedem Kind etwas anderes, oder? Die haben ja auch andere Vorlieben, ein anderes Talent, andere Interessen. Und wenn man dann jedem Kind das würde, das Gleiche geben, was es braucht, dann müssten ja alle den gleichen Sport machen, das gleiche Instrument spielen oder whatever. Mhm. Das würde ja dann am Kind auch wie nicht gerecht werden, oder? Dem Einzelnen, der Individualität. Und darum darf man sich wirklich von dem immer alles gerecht machen und gleich behandeln, verabschieden. Natürlich braucht es eine Fairness und ein Grundverständnis, dass nicht irgendwie eine Willkür herrscht. Oder? So mal einmal ist es okay und einmal ist es nicht okay und dann wird die irgendwie ins Zimmer gesperrt wegen etwas und der andere nicht. Und, also von meinem Zimmer sperren halte ich sowieso nicht. Aber als Bestrafung, oder? Sondern das ein Zimmer soll ein Rückzugsort sein und ein Ort von der Sicherheit. Ich habe es jetzt auch nur als Beispiel genannt. Oder wenn man so völlig willkürlich würde auf Streit und Konflikt dann auch reagieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Eltern in unserem Verhalten da auch probieren, konsistent und verlässlich zu sein für unsere Kinder.
Vorhersehbar, ja. Vorhersehbar,
genau. Dass sie sich an uns orientieren können.
Ja. Also es sind ja riesige Herausforderungen. Also weißt, es ist ja wichtig, dass also ich persönlich finde, Kinder dürfen und sollen streiten und sie dürfen auch vieles einmal untereinander ausmachen, dass ich nicht gerade sofort interveniere. Weißt du, was du gesagt hast, wegen, ja, dass niemand in Gefahr ist und so, also das mit dem Bissen und Haarrissen, also dort bin ich dann aus Impuls auch reingegangen.
Ja, natürlich.
Also, eben, und das ist jetzt eben
kommt aufs Alter vor, drauf oder? An, oder?
Also, genau, weil sie können es auch gar nicht einschätzen. Und sie haben auch ja kein Zeitgefühl. Und was heisst das für Zukunft und Konsequenzen, können sie auch nicht unbedingt abschätzen. Nein, sie können es gar nicht abschätzen.
Nein, mit 18 würde man jetzt, zweijährig definitiv nicht.
Definitiv
würde,
nicht.
Das ist einfach, da geht es nur um die Sachen, die ich gerade will. Und alles andere ist nicht präsent.
Und gerade bei Kleinkindern wird ja so viel Basis gesetzt. Weißt, auch mit Bedürfnissen für sich einstehen, das Ich entwickeln und dann kommt ja noch mein Gegenüber und die ganze Gesellschaft, wo das Kind aufwächst, kommt ja dann auch noch dazu. Wie du gesagt hast, in dieser Phase ist einfach der Stärkere gewöhnt. Der, der in Anführungszeichen vielleicht frecher ist oder vom Temperament intensiver. Aber es gibt ja auch die stillen, leiseligen und ruhigen. Und auch die haben, es, also nicht auch die, sondern die haben genauso das Recht, gesehen zu werden und auch begleitet zu werden. Manchmal trauen sie sich ja auch nicht. Die gibt es eben auch.
Oder? Ja, das sind ja auch generell die Rollen, die sich dann so verfestigen können als Geschwister. Und dann kommen von außen noch, von keine Ahnung, Verwandten, Bekannten, und einem so, ja, das ist so ein herziges und so ein unkompliziertes, so ein ruhiges, oder? Und dann, das erlebe ich dann manchmal bei Erwachsenen, die dann bei mir im Gespräch sind, oder die sagen, ja, ich bin halt immer das unkomplizierte Kind gewesen. Mein Bruder war sowieso schon immer der Wild gewesen. Ich habe mir das gar nicht, ich habe mich eigentlich immer zurückgenommen und ich habe meinen Eltern nicht noch mehr zumuten und bin dann so die Brav gewesen, oder? Also, das führt jetzt zwar vielleicht ein bisschen weit, aber es ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen. Das ist so komplex, was wir da für Rollen einnehmen, zuweisen, auch durch so Bemerkungen und so Wertungen. Und wie du es gesagt hast, alle Bedürfnisse zählen und die sind nicht falsch, nur weil jemand ruhig ist, heisst das nicht, dass er kein Bedürfnis hat.
Darum ist die Stoppregel ja so wichtig. Einerseits mit der Hand, aber andererseits dann auch verbal. Gerade wenn sie dann grösser sind, also wenn man mal das Kleinkindalter verlässt, dann kommt ja, ich sage jetzt mal, das Einführen in Gesellschaft mit obligatorische Schulzeit, oder? Mit Kindergarten, mit Schule, wo es in einem viel grösseren Gemeinschaftsrahmen ist und wo wir Eltern nicht dabei sind. Also auch keine Partei denn da ist.
Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, es gibt ja so eine Art von Konflikt, wo gerade bei Gleichaltrigen oder bei ähnlich, also bei Kindern, Geschwistern, die nahe aufeinander sind, wo es eben um so vermeintliche Kleinigkeiten geht, wo wie den Liftknopf drücken oder zuerst ins Auto gehen und eben wo es irgendwie um Fairness geht, wo alle wollen gesehen werden, jeder will der Erste sein oder die Erste sein und es gibt wie so x von diesen Konflikten am Tag, wo einfach für uns Eltern in Anführungs- und Schlusszeichen so ein bisschen sinnlos sind, oder? Und auch einfach sehr anstrengend, weil es eigentlich immer wieder ums Gleiche geht und man kann jeden Tag wieder ums Gleiche streiten. Kennst du die, oder?
Oh ja.
Ja. Hey, und da habe ich mal, ich weiß gar nicht, wie wir auf das gekommen sind, ich glaube auch im Austausch mit anderen, sind wir auf etwas gekommen, was sich für uns mega bewährt hat. Also, sicher für Mehrling, aber eben auch für Geschwister, die nahe aufeinander sind. Und zwar haben wir so das Tageskind eingeführt bei uns. Weil bei uns hat es so Sachen gegeben, wie eben, wem mache ich zuerst die Frisur? Oder wer darf zuerst ins Auto einsteigen? Oder wer darf eben den Knopf drücken oder das Gute-Nacht-Geschichtchen aussuchen? Das sind so die Sachen gewesen, wo es dann einfach immer Rangeleien gegeben hat, welche von unseren drei dann da zuerst darf. Und dann haben wir, und das ist aber auch so, erst ab dem Alter, etwa nach drei und etwas sind es gewesen, eben, wo das so ein bisschen langsam angefangen hat mit dem Perspektivenwechsel. Dort haben wir die Regeln vom Tageskind eingeführt und haben gesagt, schau, an diesem Tag darfst du immer die Sachen, die ich jetzt vorher erwähnt habe, dann sucht man sich als Eltern ein paar Sachen aus. Und diese Sachen darf eben immer das Tageskind eigentlich zuerst. Es darf zuerst ins Auto, es kriegt zuerst seine Frisur gemacht und so weiter. Und das zweite Kind, jetzt in unserem Fall, und das dritte Kind kommt dann so in der Reihenfolge 1, 2, 3 und am nächsten Tag wird durchrotiert. Mhm. Und das hat bei uns extrem viel Konfliktpotenzial einfach schon mal rausgenommen, weil so die immer wiederkehrenden, für die es ja eigentlich keine Lösung gegeben hat, weil ja sowieso alle immer zuerst haben wollen, hat das einfach die Konflikte schon mal entschärft und so ein bisschen den Alltag einfacher gemacht. Ich würde sogar sagen, wirklich viel einfacher gemacht. Weil sobald das Verständnis davon ist, welchen Tag, also noch einmal schlafen und morgen bin ich dran, sobald man so ein bisschen sich reindenken kann, ist es möglich gewesen, dann eigentlich sich zurückzunehmen im Wissen, ich komme ja dann morgen zuerst dran. Das habe ich mega hilfreich gefunden. Man kann nie alle Konfliktherde ausräumen und das ist ja überhaupt nicht das Ziel, weil wie wir ja auch schon gesagt haben, man braucht ja Konflikt, um auch können, sein Sozialverhalten darin zu üben. Aber es nimmt einfach ein bisschen Druck raus und es gibt ein bisschen weniger von diesen immer gleichen Rangelei-Konflikten.
Was du ganz wichtig sagst, oder so die Reibungspunkte, die bekannt sind, nimmst du den Druck weg, oh, jetzt komme ich in die Situation rein, was wird jetzt sein? Das gibt auch wieder Anspannung, oder? Und das spüren Kinder eben auch.
Genau, die haben ja jedes Mal müssen kämpfen, wenn sie ins Auto einsteigen. Und weißt, ich sage das im Fall, und auch wieder ein bisschen zum Schmunzeln und ein bisschen innerlich Augenrollen, was mir momentan meine Mörder schwer macht, oder immer, wenn wir ins Auto einsteigen, ist, dass ich jetzt die drei Elfjährigen habe, denen es jetzt eigentlich wurscht ist. Also klar, manchmal schupfen sie und drücken sie einander auch noch irgendwie beim Einsteigen. Aber die Kleinste, die hat jetzt lange Zeit immer zuerst ins Auto wollen. Und da habe ich gedacht, muss ich jetzt wieder das Tageskind einführen, wirklich, für euch Grossen. Und dann letztlich, ja, irgendwann dann ist es ja eigentlich wurscht, wenn sie zuerst einsteigen. Nur sie wollen nicht vor dem Auto warten müssen, bis die Kleine einsteigt, wenn die noch nicht rum war, oder? Mhm. Also weißt du, so Themen. Hey, und Halleluja, ja, heute genau Morgen das hat der kleine Frosch sich von alleine gesagt und gesagt, mir ist es gleich, wenn die anderen einsteigen zuerst. Ich so, ah, wie schön. Ah. Aber also manchmal kann es auch bei grossem Altersunterschied immer noch Sinn machen, dass man solche kleine Helfer mit Routinen und Tageskind im Alltag hat.
Absolut. Bin ich völlig bei dir. Hey, da fällt mir noch etwas ein, was ich als Volleyballtrainerin mal erlebt habe. Dass dicke Luft in der Mannschaft von meinen Juniorinnen aufgekommen ist. Ja, es sind nämlich immer die gleichen gewesen, die so kurz vor knapp in die Halle geschlendert sind.
Mhm. Und nicht aufgestellt haben und nicht geholfen haben.
Richtig. Ja.
Und spiele ich auch Volleyball, kenne ich.
Und natürlich sind es auch wieder die gleichen, die gesagt haben, oh, ich muss ein bisschen früher noch gehen, ich muss den Bus oder den Tram verwischen. Und dann ist natürlich, oder? Zu Recht habe ich gefunden, und da sind wir wieder bei der Fairness, oder? Mhm. Und dann habe ich mich mal geachtet, wenn denn die eintrudeln. Mhm. Und habe dann müssen feststellen, es ist dann schon nicht so, dass die 5 Minuten vor Trainingsstart reinkommen, sondern wirklich viel früher. Und es würde ja länger, wenn sie dann, nachdem sie sich umgezogen haben, wirklich gerade in die Halle kommen, dass sie mithelfen beim Aufbauen. Und dann sind wir angesessen und dann habe ich das zur Sprache gebracht und habe gesagt, es sind einfach immer die gleichen, die und die. Und ich sehe, XY und Z. Ihr wisst immer, wo das Material ankommt, ihr wisst nicht, wo das Material wieder hingehört, wie man das muss aufbauen muss. Und das geht nicht. Wir sind hier ein Team und da sind alle gleichberechtigt. Mhm. Ihr habt die gleichen Rechte, du hast das gleiche Recht zu wissen, wie man aufbaut, du hast das gleiche Recht zu wissen, wo die Sachen ankommen.
Rechten und Pflichten, ja.
Rechten und Pflichten. Und dann habe ich dann gesagt, weißt, so wie du dich selber am Morgen entscheidest, dass du dich anlegen und deine Sachen parat machst, kann ich von dir erwarten, dass du auch innerhalb von 5 Minuten, nachdem du das Gebäude betreten hast, auch umgezogen bist. Und wenn du Mühe hast mit dich anlegen, glaub mir, ich helfe dir dabei. Mhm. Und Elian, Wunder oh Wunder, mhm, in der nächsten Trainingsstunde ist das gar kein Thema gewesen. Es sind alle frühzeitig in der Halle gewesen. Diejenigen, die immer ein bisschen später sind, haben dann auch Hilfe bekommen, wo die Sachen sind. Mhm. Und die haben das dann auch aufgebaut. Und ja, sie dürfen von mir aus auch die 3 Minuten oder 4 Minuten vor Trainingsschluss früher noch gehen, damit sie wirklich ihren Traum verwünschen. Sie sind ja Juniorinnen, sie sind junge Teenagers gewesen. Ich verstand das, in der Nacht dann hier durch die Stadt fahren, dass die dann nicht nur eine Viertelstunde an der Tramhaltestelle stehen. Aber das sind Sachen, das kannst du mit mir bereden.
Genau, aber du hast in die Verantwortung genommen und gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse dahinter und darunter gesehen, mit eben rechtzeitig heimkommen und so weiter. Ja, man muss die Kinder, in dem Fall jetzt die Jugendlichen, aber in unserem Fall jetzt auch die Kinder, die wir vorher die ganze Zeit darüber geredet haben, altersgemäß, das finde ich ganz wichtig, alters- und entwicklungsgemäß mit einbeziehen, in die Verantwortung nehmen. Mhm. Dann hat man Pflichten und dann hat man aber ein Recht. Oder? Das ist auch etwas. Ich meine, das sind Grundlagen dann von einer Konfliktkultur, oder?
Was schwierig ist, weißt, so während dem Training sind so kleine Bemerkungen und Seitenhebe gekommen oder ein Giggeln, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, und das habe ich gemerkt, das vergiftet das Team. Mhm. Und das will ich nicht. Und wenn du so runterbrechen willst, hey, als Familie sind wir ja auch ein Team. Mhm. Oder? Wir haben eine Haltung, wir haben Wert, wir haben Bedürfnisse, die tun wir ernst nehmen und die tun wir auch jedem Einzelnen anerkennen, gleichzeitig aber auch von der ganzen Gemeinschaft. Mhm. Das ist nicht nur, dass eben jemand raussticht und die Person hat da Diktatur, sind wir nicht. Wir probieren es, eine Demokratie zu sein. Aber weißt du, das sind ja eben die Sachen, die als Kind du lernst.
Es fängt ja schon, eben, es fängt dort an. Oder? Es darf sich in einer Familie eine Streitkultur entwickeln. Oder? So. Wo man lernt, wie geht man miteinander um in Konflikt. Und dass es Sachen gibt, die für alle gelten. Oder? Dass man sich an gewisse Regeln hält. Eben, wenn jemand Stopp sagt, dass man dann auch zuerst mal in Ruhe lässt, dass man Abstand nimmt.
Mhm. Ja, richtig streiten, weil gelernt sie, gell?
Dass man wieder zusammenkommt auch. Ich glaube, das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass man in einem Streit auch merkt, okay, wenn es zu hitzig ist, oder, dass man sich zuerst mal trennt, aber dass man dann auch wieder zusammenkommt. Dass man eben wieder, wie du es auch schon gesagt hast, wieder in die Bindung reinkommt.
Ja, genau.
Weil ein Konflikt ist in dem Moment immer mal, in dem Moment, wo es heiß hergeht, ist immer mal ein Beziehungscut, oder? Man ist auf zwei unterschiedlichen Seiten, man ist auf gegnerischer Seite quasi. Mhm. Und dann wieder in Beziehung zu kommen und zu merken, hey, okay, wir können da auch unterschiedlicher Meinung sein, wir können das Thema anders sehen, aber wir haben ja trotzdem noch Verbindung. Wir sind ja mehr als nur der Konflikt. Wir sind nicht nur das Thema, um das es jetzt gerade geht, wo wir uns nicht einig sind.
Ja.
Yeah. Das finde ich etwas ganz Wichtiges. Und dort sind ja auch die Eltern sehr, sehr gefragt, wie sie eben Konflikt vorleben. Da habe ich halt auch schon vieles gehört, gell? Wenn Konflikt, ja, also was Erwachsene mir natürlich dann berichten, wie es bei ihnen selber war, oder wenn Konflikt stattfindet und dann nicht besprochen werden und man dann einfach da wird noch tagelang geschwiegen zum Beispiel, oder man wird noch abgestraft, passiv aggressiv, oder wenn man etwas falsch gemacht hat, weil jemand beleidigt ist, also da gibt es ganz unglückliche Dynamiken, oder?
Mhm. Ja, der Liebesentzug ist schwierig, ja. Mhm, also das prägt natürlich massiv. Ja.
Ja, und ich meine, es ist ja schon verständlich, dass man manchmal auch mal, auch als Mutter, oder mal eins gerade die Nase voll hat von seinem Kind, wenn das Kind einem vielleicht wirklich gerade verletzt hat, wenn es einem vielleicht eins gehauen hat und man hat das Gefühl, ich muss mich da, bei einem kleineren Kind, oder ich muss mich da rasch, puh, muss ich rasch ein bisschen Luft haben, das geht für mich gar nicht, oder? Oder auch später, wenn es einem vielleicht verbal beleidigt, oder dass einem etwas wirklich sehr trifft, und das darf es auch. Und es ist auch wichtig, dass man das ernst nimmt und dass man sich dann vielleicht auch die Zeit nimmt für sich. Aber trotzdem dann auch wieder hersteht und das sagt, was einem gestört hat, oder? Und wieder aber in Beziehung geht und nicht einfach dann der Rückzug antritt und wenn man verletzt ist, zum Beispiel so, ja, jetzt zeige ich dir mal, wie das ist, wenn du mich schlecht behandelst, oder so, dass man nicht in das Auge um Auge, Zahn um Zahn kommt, um quasi jemanden erziehen, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil das ist Manipulation. Das ist nicht fair, wenn man es fortfährt. Es ist nicht fair, weil es am Kind nicht die Chance gibt, zu verstehen. Oder? Da sind wir Eltern in der Verantwortung, zu sagen, hey, look, das und das habe ich nicht okay gefunden. Ich habe auch Gefühl, das verletzt mich. Das möchte ich nicht. Aber wenn ich nichts sage, mein Gegenüber, mein Kind, in dem Fall reden wir jetzt davon, gar keine Chance zu verstehen. Und einige würden jetzt vielleicht denken, ja, aber ist doch klar, also man schlägt einfach niemanden. Aber doch, das muss manchmal auch ausgedrückt werden. Sagen, ich sehe, dass du wütig bist, aber schlagen will ich nicht, dass du mich schöpfst. Oder? Das kann man einem 5-Jährigen sagen. Ich sehe, dass du frustriert bist, aber dass du mich haust, schöpfst, was auch immer, will ich nicht. Das lasse ich mit mir nicht machen. Wir suchen eine andere Lösung, wie du mir kannst zeigen, dass du wütig bist. Und ich helfe dir auch gern, wenn ich kann.
Es ist ja auch das, weißt, das Machtgefälle, oder? Als Erwachsene einem Kind gegenüber, du bist körperlich sowieso überlegen. Ja. Und rein von der Hirnreife bist es ja auch. Ich meine, was du vorher gesagt hast, sonst kommst du in eine Manipulation rein.
Ja.
Und was du vorher auch gesagt hast, das sehe ich auch mit Überforderung von deinen eigenen Gefühlen und dass du die vielleicht nicht kannst ausdrücken und eben vielleicht auch gar kein Anwendungsfeld gelernt hast. Also du hast kein Übungsfeld gehabt.
Du meinst selber als Mutter oder als Vater jetzt, oder?
Zum Beispiel, weißt du, dass du ja dann auch in das reinkommst und findest, boah, reagierst in dem Muster, wo du erlernt hast, wo du selber vielleicht auch vorgelebt bekommen hast, oder? Und das ist schon auch schwierig, so reflektiert sie als Erwachsene.
Auf alle
und dann auch sagen, okay, hey, jetzt ist, dort habe ich mich nicht gut benommen, das ist nicht in Ordnung, jetzt kommt schon, was ich eigentlich immer sage, ich entschuldige mich. Das ist ja für Kinder auch etwas ganz Schwieriges, aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes noch rausgehen. Ich finde, was ich vorher noch gesagt habe, weißt, nehme ein Beispiel vom Sportverein, da gibt es ja dann auch Konflikte und es gibt auch daheim Konflikte und es gibt vielleicht in der Schule auch noch, also es sind ja verschiedene Gebiete, wo ein Kind sich bewegt.
Verschiedene soziale Kreise und auch überall hat es ein bisschen unterschiedliche Kulturen. Ja.
Genau, je nachdem, in welchem Rahmen das gehalten wird, so wird dort gestritten. Also ich habe auch schon eben Juniorinnen gehabt, die völlig erstaunt waren, dass ich sie frage, wie wir jetzt in Zukunft damit umgehen wollen. Weil sie gesagt haben, ja, daheim ist der ältere Teil, der sagt, was gemacht wird, dann wird so gemacht und alle anderen haben die Stille. Und dann kommen sie in den Sport und kriegen eine Stimme, die zählt. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Und auch ihnen zeigen, hey, du bist mir wichtig, deine Stimme zählt. Und nicht nur die, die laut ist, oder was wir vorher beim Kleinkind ja auch benannt haben. Also das ist schon auch ein Faktor, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde für junge Menschen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen, was Streit angeht, im Kindes- und eigentlich schon ein bisschen
rutschen. Ja, mit Schule und Sport und anderen sozialen Kreisen kommt da natürlich eine Erweiterung dazu. Es wird viel komplexer. Und das Komplexer, gell, du hast jetzt das Beispiel beschrieben aus Teamsport, oder? Und das Komplexer, das kann gute Einflüsse geben, das kann es aber auch wiederum schwieriger machen, gell? Oder je nachdem, wie dann eben in der Schule mit Konflikt umgegangen wird. Also, wo man dann als Eltern dann amigs die Folgen daheim hat, aber man hat nicht, man ist nicht dabei, oder? Und man kann, hat dort ja keine Einflussbereich, oder? Das ist sehr begrenzt.
Ja. Ich habe auch immer gesagt, ich tue meine Kinder coachen, ich tue nicht andere Kinder erziehen. Das ist nicht meine Aufgabe.
Ja. Ja, es wird zu einem Coaching dann in dem Fall, oder? Es ist dann wie so ein bisschen von außen einfach die Situationen mit anderen, wo man ja nicht direkt kann. Eben die anderen Kinder kann man ja nicht eingreifen.
Genau.
Ja, und das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man das Kind dort stärkt dann und eben schon früh die Streitkultur und die Samen sät, dass es eben weiss, es hat eine Stimme, es darf eine Stimme haben, Bedürfnisse sind wichtig.
Einmal mehr die Bedürfnisse, gell?
Mhm. Ja, also, sie sind wichtig, es heisst aber noch lange nicht, dass man sie immer erfüllen kann und dass man sie immer muss erfüllen, aber es ist wichtig, einfach zu spüren, dass das Kind ein Gespür dafür entwickelt, was möchte ich und was ist mir wichtig. Es geht nicht immer, das ist auch eine Realität. Und damit muss man auch klarkommen. Und dass man sich eben, dass andere Menschen ihre Bedürfnisse haben und dass man sich muss arrangieren und Regeln und Kompromisse finden.
Mhm. Im Rahmen von der Gesellschaft, wo man sich bewegt, oder? Ich sage jetzt mal, eben Kritik, Beleidigungen, Angriff. C'est le ton qui fait la musique. Mhm. Sagt man auch in unseren Breitengraden so,
kann
oder?
Ich auch. Kenne ich auch.
Da kommst du in eine Abwehrhaltung oder in einen Gegenangriff. Mein Beispiel jetzt vom vollen Zug, oder? Ich hätte dann auch sagen, hey, du Depp, nimm deine Tasche weg, was soll das? Mhm. Oder ich kann dann sagen, hey, ich möchte deine Tasche nicht auf meiner Schulter oder was auch immer. Mhm. Dass ich dann da auch entsprechend von meinen Tools, die ich mitbekommen habe, mit Konflikt kann umgehen, respektive sogar präventiv kann umgehen, dass es nicht mal zu einem Konflikt kommt.
Mhm. Ja.
Ist nicht immer machbar, aber ja. Mhm. Wenn es denn so ist, dass ich dann auch sagen kann, das wollen wir jetzt doch anders handhaben, oder eben als Erwachsene, dass ich kann sagen, der Konflikt ist es mir jetzt nicht wert, dass er so eskalieren zu lassen.
Nee, aber gut, eine Eskalation ist eigentlich, führt eigentlich selten zum Ziel, so.
Prinzipiell, genau. Und wenn ich jetzt gerade so von mir rede, oder als Erwachsene, habe ich ja auch noch die Rolle, die Verantwortung als Mutter oder dann auch als Vater, als Elternteil, wenn die dann streiten. Mm. Und halt auch, bin ich dann Vorbild für meine Kinder? Wie gehen wir als Eltern mit einem Konflikt um? Wie tun wir streiten? Mm-hmm. Wie tun wir diskutieren? Also ich muss noch unterscheiden, streiten und diskutieren sind für mich persönlich zwei verschiedene Sachen.
Okay, wo ziehst du den Definitionscut? Das wäre ja vielleicht noch wichtig zum Verstehen.
Diskutieren ist für mich, wir tauschen uns aus und ich erfahre von der anderen Person den Standpunkt und ich kann auch meinen Standpunkt darlegen. Mhm. Wir sind jetzt hier sehr auf einer Sachebene.
Also
das ist für mich noch auf einer Sachebene. Mhm. Und Streit hat für mich schon eine persönliche Färbung.
Mhm. Ja, würde ich auch also so... würde ich auch so zustimmen, dass Streit hat ja schon die Nuance, dass ich irgendwo mich muss wehren. Bei einer Diskussion kann ich es einfach stehen, etwas anderes und meins sagen.
Ja. Ja.
Und bei einem Streit muss ich mich schon entweder wehren oder bin auch ein bisschen eher auf Angriff, beziehungsweise eben, das führt ja eigentlich nicht zum Ziel, das ist eben ganz etwas Wichtiges, dass wir schauen, dass wir nicht kritisieren und angreifen, sondern dass wir eben auch als Eltern im Konflikt untereinander, unter Erwachsenen und natürlich dann auch zu den Kindern, aber dass wir das vorleben, dass wir bei dem Ich bleiben, dass ich empfinde das so und so, ich wünsche mir das und das, ich möchte dich bitten, oder dass wir von dem Ich ausgehen und nicht uns vermeintlich in andere hineinversetzen, weil das ist ja nur vermeintlich. Wenn man so die Vorwürfe macht, heisst das ja eigentlich, ich tue mich in dich hineinversetzen und behaupte dann einfach, wie du es gemeint hast. Oder ja, du machst das immer, du machst das nie. Du schaust nie.
Das sind auch für mich schwierige Wörter, die du gerade sagst.
Ja, das immer und nie, darum habe ich es auch gesagt, genau. Das sind dann auch wieder die Generalisierungen. Das sind so die also Konfliktgrundregeln, dass man immer über ein spezifisches Thema reden und nicht in das Allgemeine abrutschen. Und wenn es ums Gestern geht, wo mir jemand nicht Bescheid gesagt hat, dann geht es um gestern und nicht um die letzten 15 Jahre.
Ja, genau.
Weil ich bin ja selber das verantwortlich, wenn ich die letzten 15 Jahre nichts gesagt habe, vielleicht, oder? Also, dann kann ich nachher nicht etwas aufkochen, sondern immer so konkret wie möglich Situationen anschauen und so konstruktiv wie möglich. Also darum sagen, was es mit mir macht, sagen, was ich mir wünsche, weil das gibt einem anderen die Chance, etwas Gutes für mich zu tun. Weil man muss sich immer vorstellen, wenn man jemand anders angreift, was passiert dann? Man setzt natürlich mal körperlich rein. Was ist, wenn ein Angriff kommt? Man geht doch zuerst mal einen Schritt zurück, oder? Ja. Man geht so mal zurück und zack, macht mal irgendwie zu im Brustkasten und dann entweder verkrümmelt man sich ganz oder man schiesst auch nach vorne. Oder? Aber eine Bereitschaft, eine Offenheit, den oder die andere anzuhören, ist ja eigentlich nicht da, wenn man mal angegriffen wird. Oder? Das heisst, mit Angriff kommt man selten zum Ziel.
Was ich auch so schade finde, ist, wenn du dann als Elternteil, ich nehme es jetzt einfach nochmal ins Maul, den Machtmissbrauch machst und dein Kind tust bestrafen in einem Konflikt oder durch das Beschimpfen, durch das Wegsperren.
Mhm. Das gehst du zuerst mal ins Zimmer, kommst du erst wieder raus, wenn du normal bist. Zum Beispiel.
Ja, die schreckliche Formulierung.
Ja. Ja, aber die kennen doch irgendwie alle, hat es doch irgendwo mal gehört. Und,
ja, und das ist ja so ein Cut, was Bindung und Beziehungsebene angeht. Und das ist für mich keine Konfliktlösung. Das ist ein unteren Teppich her, es ist ein Wegtun, es ist ein Abtun.
Weil man gerade überfordert ist.
Genau.
Und man darf überfordert sein. Man darf eine Pause machen, finde ich. Oder? Aber dann muss man wieder.
Aber das musst du auch kommunizieren, finde ich. Genau. Ja, genau. Und nachher kommst du wieder in Beziehung, wieder in Kontakt.
Bin ich ganz einig mit dir. Weil eben, Konflikte sind Realität, die dürfen sein, die müssen sein. Wir sind nicht alle nur lieb und nett miteinander. Das ist nicht realistisch. Und spätestens in der Schule und in anderen sozialen Umgebungen wird es Streit geben und man wird sich nicht einig sein. Oder? Und dann ist es wichtig, dass die Kinder ein gewisses Rüstzeug haben. Wie sie können konstruktiv mit Konflikt umgehen.
Und das sind wir als Eltern auch wieder Vorbild. Weißt, wenn wir als Erwachsene untereinander einen Disput haben und wie wird jetzt damit umgegangen, wer wird angehört, werden beide angehört, wie werden beide angehört, was für ein Rahmen ist geschaffen, wie wird dann auch entschuldigt. Ja. Das finde ich im Fall auch noch etwas ganz Wichtiges. Also es soll ja nicht eine Konditionierung sein, so die Hand anstrecken und sagen,
Entschuldigung. Geh her, geh bei den kleinen Kindern, geh am Tante go, Entschuldigung sagen, geh heu sagen, geh am Kind Entschuldigung sagen. Das ist gar nicht, das muss ein Verstehen sein und eine Verantwortungsübernahme.
Genau, absolut.
Ja, aber ich finde das wichtig, dass man das auch vorlebt, wie du sagst, dass man, wenn man als Elternteil einen Fehler gemacht hat, wenn man überreagiert hat, wenn man zu impulsiv war. Das ist normal, das passiert. Und es ist genauso normal dann und wichtig und richtig, wenn man sich dann für das geht, entschuldigen und sagen, hey, look, da ist mir alles gerade zu viel gewesen, bin laut geworden, das habe ich nicht wollen, es tut mir leid. Das ist dann, übernimmt man die Verantwortung für sein emotionales Verhalten und das schmälert ja nicht den Sachinhalt, oder? Wenn ich das Kind zum Beispiel angeschrien haben, weil ich gesagt habe, es soll aufhören, das andere zu schlagen, dann ist es trotzdem, hey, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, es ist nicht okay, wenn du deinen Bruder schlägst. Aber ich weiss, ich hätte dich nicht anschreien deswegen. Ich hätte auch ruhig bleiben müssen. Da kommt noch gerade hinzu, wir können ja nicht etwas anderes verlangen, wie das, was wir dann vorleben. Oder? Wenn wir mit unserer Stimme dann gewaltvoll werden und laut werden, dann ja. Oder persönlich werden oder beleidigend werden, dann geht es ja wieder ins Gleiche wie das, was wir eigentlich nicht wollen. Und dann ist es einfach, wer am lautesten schreit, der gewinnt. Oder? Und
das, dann sind wir das wieder im Gleichinverhalten.
Genau. Oder? Um das geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir auf Sachebene unsere Linien haben, unsere Wertvorstellungen, wie wir miteinander wollen umgehen. Und auf der emotionalen Ebene, es sind ja immer die Emotionen, die es lassen, überschiessen lassen, die es überkochen. Und für die muss man Verantwortung übernehmen und sorgfältig damit umgehen und sich gegebenenfalls eben auch entschuldigen und die Bindung wieder aufnehmen und wieder in einen Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist halt etwas, was Eltern enorm schwer macht. Ganz, ganz viele von uns sind noch mit dem Machtgefälle gross geworden, oder? Und auch häufig noch sehr stark in dem Patriarchalischen, wo auch der Vater noch mehr zu sagen hat, dass die Mutter muss nicht, oder, aber kann. Und wo es einfach so das Dominanz und das Machtgefälle hat und wo wir selber, wir jetzt, die älter sind, vielleicht nicht angehört worden sind, die eigene Meinung, die eigenen Bedürfnisse vielleicht nicht gesehen worden sind, wo genau die Sachen mit aufs Zimmer schicken etc. oder noch schlimmer passiert sind. Und dann etwas aus dem Nichts, sage ich mal, zu kreieren und vorzuleben, ist eine Herausforderung und das ist schwierig, oder? Und man merkt, ich möchte vielleicht etwas anders machen, aber ich weiss vielleicht nicht immer wie, weil ich es selber nicht erfahren habe. Das ist
so ein Weg, gell, Elia?
Das ist ein Weg.
Wenn du dann als Erwachsene da stehst, merkst du, hey, ich will eigentlich gar nicht so. Oder ich komme immer wieder ins Gleiche rein. Ja, genau.
Ja, das ist es. Das sind wirklich, ist herausfordernd. Ja. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, da sind wir uns einig, man darf überfordert sein als Eltern. Man muss nicht immer wie aus der Kanone geschossen jetzt gerade alles können lösen und seine Gefühle gerade immer im Griff haben. Auch für uns gilt die Stoppregel. Oder? Also ich meine, mal abgesehen von Kleinkindern, wo es wirklich gefährlich ist, kann man im Fall auch mal bei etwas grösseren Kindern auch mal sich einen Moment rausnehmen und sagen, mir ist es gerade zu viel, ich komme wieder, ich beruhige mich. Oder wenn man es nicht kann, halten. Und wenn man nicht kann, den konstruktiven Konfliktrahmen bieten für seine Kinder, dann ist es das Wichtigste, dass man sich zuerst um sich kümmert, seine Gefühle reguliert und schaut, was man gerade selber braucht, um wieder können, da sein und präsent sein für die Kinder.
Einmal mehr Co-Regulation und sich selber zuerst Sauerstoffmasken aufsetzen.
Genau.
Und so lernen es dann auch unsere Kinder, gell?
Genau, ja. Wenn wir zu unseren goldenen drei kommen,
als erster von den goldenen drei ist, Streit ist anstrengend und herausfordernd. Es ist aber auch eine Chance und ein Übungsfeld, um gute Konfliktbewältigungsfähigkeiten zu erlernen.
Das zweite ist, Kinder brauchen Vorbild. Sie brauchen Begleitung und Unterstützung. Und manchmal brauchen auch wir Eltern das noch, wenn wir zum Beispiel von unseren inneren Kindern noch triggert werden. Es ist also okay, sich da auch sich selber zuzuwenden.
Das Dritte, es ist wichtig für jede Familie, ihre Regeln und Streitkultur zu definieren. Genauso wichtig ist es, der Umgang bei Regelbruch und wie wir nach einem Streit wieder in Beziehung kommen. Wir haben unseren Streit vom Anfang beiseite gelegt, Elian.
Genau, es ist okay.
Es ist okay, gell?
Alles gut.
Wir schauen, dass wir das nächste Mal... dass ich mich nächstes Mal besser vorbereite. Also ich glaube, darüber lachen ist auch etwas Schönes.
Ja, oder? Absolut, absolut. Das ist wieder etwas, was einem dann definitiv näher bringt, wenn man nachher wieder darüber lachen kann.
Sehr versöhnlich, ja. Hey, danke vielmals, bist du da gewesen.
Hey, ich danke dir. Schön gewesen.
Mach's gut. Tschüss, Elian.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.